Maschinen, Prozesse, Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verpackt und Zugeklebt. Ihr regelmäßiges Update für Neuigkeiten aus der Verpackungsindustrie. Innovative Ideen und spannende Gäste garantiert. Wir sind heute bei der Firma Mosca in Waldbrunn zu Gast. Das Familienunternehmen entwickelt Umreifungsmaschinen, Umreifungsbänder und Anlagen zur Sicherung von Transportgütern. Dabei versteht sich Mosca nicht nur als Maschinenbauer, sondern als Systemanbieter. Mosca erhielt vor kurzem die Auszeichnung Deutschlands Beste im Bereich Nachhaltigkeit, die das Institut für Management und Wirtschaftsforschung im Auftrag von Focus Money und Deutschlandtest durchführte. Für die Studie wurden etwa 24.000 Unternehmen und Marken untersucht. Mosca belegte dabei Platz Nummer 1 in der Kategorie Maschinen- und Anlagenbau. Wir sprechen heute darüber, was eine solche Auszeichnung bringt und wie man Nachhaltigkeit im Unternehmen etabliert und umsetzt. Des Weiteren erfahren wir, warum sich Nachhaltigkeit nicht nur auf Umwelt und Klima beschränkt. An dieser Stelle darf ich ganz herzlich Simone Mosca, Geschäftsführerin von Mosca, und Desiree Apple, Leiterin Global Marketing, begrüßen. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
Dankeschön und hallo.
Hallo, herzlich willkommen.
Frau Mosca, wenn Sie vielleicht beginnen möchten und nochmal hier eine kurze Einführung geben. Firma Mosca in Waldbrunn. Also Mosbach, das ist der Kreis hier. Ich habe es am Kennzeichen gesehen, an den Autokennzeichen. Daran wird es ja wahrscheinlich nicht liegen. Das ist ja nicht der einzige Grund, warum Sie hier sind. Also Mosca, muss man sich vorstellen, für alle, die es nicht wissen, Mosbach, MOS und dann noch CA als Buchstaben auf dem Kennzeichen. Genialer Name. Aber warum haben Sie genau Ihren Sitz hier in Waldbrunn?
Also ganz ehrlich, war das eher Zufall. Der Anfang der Firma ist eigentlich in Eberbach am Neckar. Da war das Autokennzeichen auch noch HD für Heidelberg. Dann war der erste Produktionsstandort eigentlich in Zwingenberg angesiedelt. Auch dort immer noch die Autonummer HD. Mhm. Und nachdem auch dort eigentlich das Firmengebäude zu klein war, hat man sich nach anderen Möglichkeiten umgeschaut und ist dann irgendwie, es war auch noch vor meiner Zeit, hier auf diesen Kreis gekommen. Oder eben Waldbrunn, die Gemeinde, weil man hier ein Bestandsgebäude übernehmen konnte und eben auch Fläche zur Entwicklung bekommen hat. Ja, und so wurde es dann eben Waldbrunn. Mhm. Und da Waldbrunn aber eben zum Kreis Mosbach gehört, war dann das Kennzeichen der Autos MOS. Und es war eigentlich eher Zufall, dass man dann gemerkt hat, ups, wenn man da ein CA dranhängt, dann haben wir schon unseren Familiennamen. Also ja. Das war wirklich keine Absicht und es sorgt auch manchmal wirklich für Verwirrung, das stimmt schon.
Jetzt haben wir noch eine andere Gesprächspartnerin hier und das ist die Frau Apple. Frau Apple, in ihrer Berufsbezeichnung oder in ihrem Titel steht Global drin. Das heißt, oder das gibt so eine kleine Vorahnung, was Mosca als Firma ist. Vielleicht können Sie auch kurz beschreiben, Global Marketing, was umfasst Ihre Arbeit und was lässt dieses Global für eine Vorahnung auf Mosca schließen?
Ja, also man muss dazu sagen, das Global Marketing gibt es erst seit Oktober letzten Jahres. Neu ins Leben gerufen, weil wir weltweit unterwegs sind, haben weltweit unsere Tochtergesellschaften, exportieren auch, 2/3 von unserer Ware geht in den Exportbereich. Unter meinen Verantwortungsbereich fällt die Marktkommunikation, Produktmarketing und strategisches Marketing. Und diese Themen möchten wir eben gleich weltweit entsprechend aufbauen. Auch das Projekt Nachhaltigkeit ist jetzt nichts, was wir lokal für unseren Standort nur betrachten müssen, sondern wir wollen das wirklich auch weltweit für die komplette Mosca-Gruppe betrachten und auch weiterbringen. Und ja, von daher, Global Marketing ist alles noch so ein bisschen im Aufbau, aber die ganzen Themen, die drunter sind, sind natürlich Themen, die für die komplette Mosca-Gruppe aufgebaut und weitergebracht werden müssen. Von daher, Global Marketing.
Sie haben es gerade schon angesprochen, Nachhaltigkeit, das soll heute auch unser zentrales Thema sein. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Sie haben die Auszeichnung Deutschlands Beste in der Kategorie Nachhaltigkeit gewonnen, was den Maschinen- und Verpackungsbau angeht, den Anlagenbau. Und Jetzt mal eine bisschen provokante Frage. Was bringt denn so eine Auszeichnung, außer dass man sie bei sich in der Firma in eine Vitrine stellt und vielleicht nochmal irgendwann zurückdenkt und sagt, ach schön, dass wir die mal gewonnen haben?
Also im ersten Moment, ja, was bringt uns die Auszeichnung? Ich glaube einfach, uns hat die Anerkennung natürlich schon auch stolz gemacht. Mhm. Also die Anerkennung, dass man unsere Bemühungen, die wir ja schon seit Jahren treiben und nicht erst seit es in aller Munde ist, ich glaube, das muss man einfach auch so sagen, uns ist es ja schon lange ein Anliegen, mhm. In dem Bereich nach vorne zu gehen. Und ich glaube, es war einfach schön zu merken, dass man das wahrnimmt. Mhm. Ich kann jetzt mit dieser Auszeichnung natürlich nicht viel machen. Ja. Nein, ich kann mir schön an die Wand pinnen, aber ich glaube einfach, das ist diese Wahrnehmung und ja, auch so ein bisschen Stolz und auf die Schulter klopfen und auch nochmal intern, glaube ich, hier für alle, die in die Teams mit reinarbeiten, ist das ja auch nochmal eine Auszeichnung, dass das einfach wahrgenommen wird und dass wir da scheinbar einen guten Job machen, weil was ich ganz gut finde, ist einfach, das ist ja kein Preis, für den man sich einfach bewerben kann. Es gibt ja ganz viele Preise, da kann man halt auch vielleicht sich dafür bewerben, muss dann die ein oder andere Summe bezahlen. Und diesen Preis, den haben wir jetzt einfach mehr oder weniger bekommen. Und es war eigentlich auch so, als der Brief reingeflattert ist, waren wir alle selbst total überrascht, weil wir auch gar keine Ahnung hatten, dass wir da in irgendeinem Fokus stehen. Mhm. Also wir hatten 2017, war es glaube ich schon mal von Focus Money für Innovation den Preis gewonnen. Da ging es uns eigentlich genauso. Aber man weiß ja auch vorher zum Beispiel gar nicht, dass der überhaupt verliehen wird. Ja. Und demher war es wirklich eine große Überraschung. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir können alle stolz drauf sein, dass wir ihn bekommen haben. Und es ist, glaube ich, auch ein Lob so fürs ganze Team. Und vielleicht, was vielleicht auch nochmal schön ist, ist, dass der ein oder andere draußen auch nochmal motiviert wird und neugierig gemacht wird. Was machen die denn da? Können wir da vielleicht auch was machen? Oder ist das, was Mosca macht, vielleicht sogar auch für mich eine Möglichkeit, in meiner Nachhaltigkeit ein Stückchen weiterzukommen? Weil das ist ja eigentlich unser großes Ziel. Es geht ja bei Nachhaltigkeit einmal um die Themen, die ich hier intern vorantreibe. Mhm. Und dann geht es ja auch um die Themen, die wir jetzt eigentlich, wo wir unseren Kunden begleiten möchten, seine Prozesse nochmal wirklich 360 Grad anzuschauen. Ja. Und ihm da auch beratend zur Seite stehen und ihn vielleicht auch zu bewegen, sich für die Umreifung zu interessieren, zum Beispiel. Mhm. Oder wenn er schon umreift, auch nochmal offen dafür zu sein, sich mit anderen Produkten, also gerade Straps, dann zu befassen, zu beschäftigen, ja. Sei es jetzt Abmessungen, Größen, Mengenverbräuche. Genau.
Es ist ein spannendes Detail, dass man sich dafür gar nicht bewerben kann. Das wusste ich auch noch nicht so. Also es war keine lang geplante strategische Marketingaktion von der Frau Apple, sondern das war einfach, da geht Focus Money hin, beauftragt eben dieses Institut und sagt, hey, wir schauen uns Unternehmen, Marken an. 24.000 Stück waren es jetzt bei diesem Deutschlands Beste und küren dann einen Gewinner. Wissen Sie, so im Nachhinein jetzt aber, was waren das für Kriterien, die dazu geführt haben, dass sie hier Platz 1 gemacht haben? Also es gibt ja bestimmt eine gewisse Punktzahl und verschiedene Kriterien. War hier irgendwie ein Undercover-Agent in der Firma und hat geschaut, wie machen die das hier vor Ort? Oder nach was für Kriterien setzt sich dieser Preis zusammen?
Also die Kriterien an sich wissen wir jetzt nicht im Detail. Mhm. Die haben Schlagworte untersucht, die in die drei Säulen der Nachhaltigkeit passen, heißt Soziales, Ökonomie und Ökologie. Mhm. Und dann wurden sämtliche Veröffentlichungen ausgewertet, die entweder direkt von uns platziert wurden oder auch von Dritten, heißt von Zeitungen, von Kunden von uns, wo eben Mosca im Zusammenhang mit diesen Schlagworten aufgetreten ist.
Mhm. Diese drei Säulen, die Sie gerade angesprochen haben, das ist ja so ein ganzheitlicher Ansatz. Viele denken ja immer, okay, Nachhaltigkeit, das ist einmal Umwelt, Klimaschutz. Also es wird sehr stark immer auf das Thema Klima fokussiert. Aber Nachhaltigkeit betrifft ja ganz viel mehr. Ich habe auch gesehen, dass Sie sich sozial engagieren. Also mit World Vision arbeiten Sie, glaube ich, zusammen. Und wie haben Sie für sich so diese einzelnen Säulen besetzt im Unternehmen? Das würde mich mal noch interessieren. Also das Soziale, das Nachhaltige, was gibt es da noch für konkrete Aktionen, die Sie hier in der Firma umsetzen?
Also jetzt ganz speziell im Bereich Soziales haben wir Due Diligence uns angeschaut, heißt, wo finden irgendwo in der Lieferkette oder wo können in der Lieferkette mögliche Menschenrechtsverletzungen auftreten. Wir haben einen Code of Conduct eingeführt. Dann geht es ja auch in der Ökonomie darum, den Standort zu sichern. Wie Sie schon gesagt haben, also es geht nicht nur darum, meine Produkte müssen grün sein, wir dürfen keinen Einfluss auf die Umwelt haben, heißt, wir müssen auch schauen, dass wir den Standort hier sichern, ein sicheres Umfeld für die Mitarbeiter schaffen, Arbeitssicherheit etc., was ja eigentlich Standard ist, ist bei uns auch ein ganz großes Thema. Und klar, der größere Faktor, der jedem bekannt ist, dieser ökologische Faktor, kann man ganz speziell im Bereich Muckental sehen, in unserer Bandproduktion.
Okay.
Der ist schon nach Responsible Production aufgebaut, heißt PV-Anlage auf dem Dach. Ja, Kreislaufwirtschaft ist für uns ein ganz, ganz großes Thema, dass wir schauen, dass unsere Bänder im Kreislauf bleiben, weil ja, das Thema ist immer, wir bringen Kunststoffe in den Kreislauf, in den Markt. Kunststoff ist nicht an sich böse, kommt nur darauf an, was man schlussendlich damit macht. Ja. Heißt, es ist uns auch ein ganz großes Anliegen, da Netzwerke zu schaffen, Kooperationen zu schaffen, um eben auch das ganze Thema Kreislaufwirtschaft auszubauen.
Das heißt, Sie nehmen als Rohstoff nicht nur zum Beispiel Bottle Flakes, für die immer wieder neu reinkommen, sondern Sie nehmen auch wieder alte Bänder an und führen die wieder in den Kreislauf bei sich ein.
Also wir arbeiten mit recycelten PET Flakes, die wir jetzt eigentlich vom Recycler direkt bekommen. Also das ist Flaschenware, recycelte Flaschenware. Wir selbst bereiten unsere Produktionsabfälle auch wieder mit auf. Also geben die einfach auch wieder zum Häckseln und führen die wieder mit rein. Das ist dann im PET-Bereich und im PP-Bereich würden wir eigentlich gerne noch mit viel mehr Rezyklat arbeiten. Also das heißt, ja, aufbearbeitetes Material, keine neue Ware. Leider bekommen wir am Markt noch nicht genug, aber auch da, das sind jetzt eben andere Themen, die man dann vielleicht nochmal politisch richten muss oder einfach auch ein bisschen, manchmal vielleicht auch ein bisschen abwarten muss, wo der Markt hingeht. Aber wir sind dann einfach schon so weit, dass wir die Tests schon frühzeitig machen, unsere Rezepturen anpassen, die Marktseite immer beobachten und einfach unsere Bemühungen einkaufsseitig ja, die Finger schon ganz früh ausstrecken, wie wir an die richtigen Mengen kommen. Und wir fangen nicht erst dann an, wenn es im Endeffekt gesetzlich oder so verankert wird. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied. Wir machen uns vorher schon Gedanken. Ja, viele warten ja eigentlich ab, bis es einfach müssen und stellen dann mit großem Gezeter um. Und ich glaube, was wir ganz gut gemacht haben die letzten Jahre, ist, dass wir uns immer wieder kritisch auch mit den Materialien auseinandergesetzt haben und schon selbst auch mit Universitäten oder was auch immer einfach so ein bisschen schauen, dass wir da in Kontakt sind, dass wir schauen, wo geht die Richtung hin, was ist zum Thema Recycelbarkeit machbar, wo gehen die Tendenzen hin. Und dass wir da frühzeitig dann eben auch schauen, dass wir unsere Anlagen und so weiter auch drauf anpassen oder unsere Rezepturen. Genau. Und noch zum Thema Verantwortung, weil Sie jetzt World Vision angesprochen haben. World Vision ist die Verantwortung, die wir eigentlich eben, wo wir global eben auch sehen, dass wir da was machen können. Und dann geht es ja eben auch konkret um Themen hier vor Ort. Wir schreiben jedes Jahr einen Nachhaltigkeitswettbewerb aus. Nee, stimmt gar nicht, einen Wettbewerb aus. Dieses Jahr war es zum Thema Nachhaltigkeit.
Also für intern oder für die ganze Region?
Für die ganze Region, wo wir einfach dann auch sagen, es ist dann immer ein Thema. Dieses Jahr war es jetzt eigentlich so, dieses Thema auch Nachhaltigkeit, wo wir dann sagen, so macht euch doch alle mal Gedanken drum. Das ist dann an Schulklassen, Schulen, ja, Vereine. Also das ist wie so ein Wettbewerb und wir setzen uns jedes Jahr eine Summe und sagen dann einfach so, jetzt schauen wir mal, wie die sich Gedanken machen und irgendein Projekt entwickeln und dann reichen die das ein und dann prämieren wir eigentlich, dann schauen wir, was wir am besten finden. Und dieses Jahr war es dann eben das Motto Nachhaltigkeit auch. Und dann waren es Schulgärten. Also es waren ganz viele tolle Projekte, die wir da unterstützen. Und uns geht es eben mit diesem Projekt auch darum, dass wir sagen, wir möchten nicht einfach das 150. Trikot spendieren, was natürlich auch wichtig ist. Aber da ist es auch so schwierig. Ich glaube, allein hier oben im Kreis, es gibt 250 Vereine. Okay. Es ist so schwierig, wen bedacht man dann und wen eben nicht. Und deswegen sind wir vor ein paar Jahren dazu übergegangen, zu sagen, wir machen das ein Wettbewerb draus, ja. Bewerbt euch einfach, macht euch Gedanken und dann sind es aber auch größere Summen, die reinkommen. Und es soll eben auch wieder nachhaltig sein. Ja, also ein Schulgarten ist jetzt nicht nur für eine Klasse, sondern oder für einen Kindergarten, sondern es kann dann wirklich über Jahre eine Gruppe reinarbeiten. Mhm. Zum Beispiel, das war jetzt nur ein Beispiel. Und was auch noch ein ganz großes Thema ist, ist eben, dass uns die Ausbildung sehr wichtig ist. Also wir haben da auch noch mal wirklich richtig investiert in unsere Lernfabrik. Und ja, auch dieses Thema ist nachhaltig, wenn ich sage, ich muss mich um meinen Nachwuchs bemühen am Markt. Ich muss den Nachwuchs selbst ausbilden. Ja, nicht einfach nur jammern, ich bekomme keine Facharbeiter, was sicherlich für uns alle ein Thema ist.
Ja.
Aber wir müssen uns natürlich auch bemühen, dass wir die jungen Leute bekommen, auch wenn es immer schwieriger wird. Und dass wir die gut ausbilden und gut möglichst bei uns integrieren später.
Ja. Das ist ein toller Ansatz, dass man auch sagt als Unternehmen, mir geht's gut oder uns geht's gut, wir geben auch der Region was zurück in Form von so einem Wettbewerb. Und das ist ja ein gegenseitiges Beruhen aufeinander, dass man sagt, hey, wir geben was, auf der anderen Seite bekommen wir dann vielleicht auch wieder tolle Mitarbeiter, die schon irgendwie in der Schule mal Kontaktpunkte mit uns hatten. Das ist ja auch dann wieder ein schöner Kreislauf.
Genau.
Ja. Jetzt sind's ja im Bereich Umreifungsbänder und Maschinen unterwegs. Würden Sie sagen, einem Unternehmen, das sich nur auf ein Produkt spezialisiert hat, fällt es grundsätzlich leichter, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, weil man eben so dieses lineare, in Anführungszeichen, lineare Denken haben kann?
Naja, ich muss mich ja, wenn ich jetzt über Nachhaltigkeit spreche, das sind ja ganz verschiedene Säulen. Ich muss ja erstmal schauen, dass ich überhaupt meine Gebäude anschaue, also den Standort, was kann man da machen, was kann ich zum Thema Ausbildung und so weiter machen, also bei meinen Arbeitnehmern. Und da bin ich ja noch gar nicht beim Produkt. Eigentlich ist es ja ein Thema, was jeder hat.
Ja.
Und wenn ich dann ans Produkt gehe, ist es ja immer ein Thema, keine Ahnung, ob es jetzt konstruiert wird oder was auch immer, so wie jetzt bei uns im Maschinenbau. Und da muss man halt bereit sein, sich wirklich 360 Grad jeden Schritt anzuschauen. Also dass ich schon ganz vorne bei der Entwicklung, bei der Konstruktion anfange, zu überlegen, mit welchen Materialien arbeite ich. Und dass ich das dann durchziehe. Also wirklich, das ist, glaube ich, auch die Kunst, dass wir alle Bereiche versuchen mitzunehmen auf unserem Weg.
Wenn Sie jetzt so auf dem Weg sind, die Nachhaltigkeit immer mehr umzusetzen im Unternehmen, gibt es da so bestimmte Kennzahlen? Ich meine, Frau Apple, Sie kennen das sicher aus dem Marketing. Man hat bestimmte Kennzahlen, wenn man irgendwelche Kampagnen schaltet oder neue Kunden gewinnen möchte. Gibt es auch für das Thema Nachhaltigkeit Kennzahlen, wo ich schauen kann, okay, hier habe ich jetzt mit meiner PV den prozentualen Anteil an Strom generiert, den ich benötige. Können Sie dazu vielleicht ein bisschen mehr noch sagen?
Ja, also genau, gerade so Energiekennzahlen sind bei uns schon sehr stark im Fokus, weil wir auch nach Energiemanagement 50.001 zertifiziert sind. Da muss man natürlich diverse Kennzahlen auch vorlegen. Also so Themen haben wir schon kennzahlentechnisch wirklich komplett im Fokus. Im Bereich Nachhaltigkeit gibt es aber sicherlich noch viel, viel mehr, wo wir dann auch über Kennzahlen diverse Themen auch gezielter steuern können. Wir haben jetzt zum Beispiel durch einen externen Experten unseren CO2-Ausstoß für die komplette Mosca-Gruppe ermitteln lassen. Das ist so eine Kennzahl, wo wir sagen, das ist ganz wichtig, weil wir müssen ja auch entsprechende Klimaziele erreichen, wollen wir erreichen. Heißt, wir müssen auch schauen, wo können wir uns verbessern. Aber genauso Themen wie Fluktuationsrate ist bestimmt auch ganz interessant im Bereich Soziales, dass man schaut, okay, wie sieht es mit der Mitarbeiterzugehörigkeit aus etc. Also da sind wir auch noch ganz am Anfang, was die Nachhaltigkeitskennzahlen anbelangt. Da sind wir auch noch am Schauen, was bringt uns wirklich was, was macht Sinn, wirklich zu tracken. Wo können wir tatsächlich dann gezielte Maßnahmen dann auch ableiten. Aber da gibt es, wie gesagt, ein weites Spektrum, wo man sich sicherlich anschauen muss und muss dann auch für sich entscheiden, was ist sinnvoll.
Für sich entscheiden, was ist sinnvoll. Könnten Sie in der Hinsicht vielleicht auch noch ein paar Tipps geben? Wenn jetzt ein Unternehmen sagt, es ist super motiviert, in dem Bereich was zu machen und geht jetzt dieses Thema relativ neu an bei sich, was würden Sie diesem Unternehmen mit auf den Weg geben? Was wäre so so ein Modell vielleicht oder ein System, das man am Anfang nehmen kann, auf das man sich verlassen kann und mit dem man arbeiten kann, um seine Ziele dann auch zu erreichen. Weil sonst, es gibt ja so viele Informationen all over the place, da kann man sich ja auch ganz schnell verlaufen oder völlig verwirrt werden.
Ich sag mal, als Grundstein, was ganz wichtig ist, mal ganz unabhängig davon, welchen Weg man einschlägt, ist, dass es wirklich auch in der Geschäftsführung einen entsprechenden Stellenwert hat. Sonst wird das Ganze nicht erfolgreich. Wenn es nicht in der Management-Ebene angesetzt ist, kann man noch so viel Mühe da reinstecken, sag ich einfach, ist es nicht erfolgreich. Und ich sag mal, da sind wir hier wirklich mit der Frau Moska ja sehr gut vertreten, weil die wirklich mit Herzblut da dabei ist bei dem Thema. Von daher, also das ist wirklich die Basis. Und was uns viel gebracht hat, ist wirklich mal so einen externen Blick auf das Ganze zu bringen. Weil ich glaube, es geht vielen so, wie sie es zu Anfang gesagt haben, Nachhaltigkeit verbindet man oft, Ökologie, umweltschonend sein etc. Aber auch den externen Blick mal drauf zu bringen, das hat uns ganz viel geholfen, so eine Ist-Analyse zu machen. Was haben wir schon alles? Und wir haben wirklich schon enorm viel in dem Bereich Nachhaltigkeit gemacht, haben es aber noch nie so zusammengefasst und waren uns wirklich dessen bewusst, was wir schon alles haben. Natürlich dann auch die Gaps zu finden, wo ist noch Verbesserungspotenzial. Wir haben dann auch entsprechende Maßnahmen ausgearbeitet, sowohl intern als auch mit externer Unterstützung. Und die können wir jetzt wirklich gezielt abarbeiten, können sagen, wir gehen eins nach dem anderen an, priorisieren das Ganze, schauen auch, was sind langfristige Themen, was kann auch kurzfristig umgesetzt werden. Ich denke, wenn man sich da selber so eine kleine Roadmap erstellt und wirklich auch schaut, was kann das Unternehmen leisten? Weil wie gesagt, ich kann jetzt nicht auf einmal Unmengen an Geld in die Hand nehmen und gefährde dadurch vielleicht auch, dass das Unternehmen wirklich auf dem Markt existieren kann, sondern das muss alles Hand und Fuß haben. Und das hat uns ganz, ganz viel gebracht, dass wir gesagt haben, wir werfen mal einen externen Blick drauf und lassen uns da auch in der Thematik etwas unterstützen.
Das ist spannend, dieser externe Blick. Haben Sie da eine Anlaufadresse oder wo gehe ich da als erstes hin? Gibt es da Organisationen, die da irgendwie eine Beratung anbieten? Kann man da einzelne Personen, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben, engagieren? Die machen dann eine Art Workshop mit einem oder wie läuft so ein Prozess ab?
Ja, wir hatten das Glück, über Networking, über die Frau Moska an einen wirklich Spezialisten in dem Thema Nachhaltigkeit zu kommen. Aber es gibt sicherlich auch Institute, an die man sich wenden kann. Also ich sag mal, das Thema Nachhaltigkeit ist ja sehr in die Öffentlichkeit gerückt und in den Fokus gerückt. Und es gibt ja immer mehr Organisationen, auch lokale Standorte, die da weiterhelfen, Institute, die da weiterhelfen können.
Ja, das ist auch ein Tipp, denke ich, an viele Unternehmen. Einfach mal die Augen vor Ort aufmachen, netzwerken kann wertvoll sein und definitiv dann auch in solchen Themen weiterhelfen. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen auf das Thema Maschinenbau eingehen, wir hatten es schon mal angesprochen, viele konventionelle Maschinen, die sind ja sehr ineffizient, aber grundsätzlich kann man sagen, Effizienz war schon immer ein Thema im Maschinenbau. Wenn man keine effizienten Maschinen baut, dann beschwert sich irgendwann der Kunde und nimmt dann auch die Maschinen nicht mehr ab. Und hier nochmal die Frage an Sie, auch Frau Moska. Wie sieht es bei Ihnen aus? Setzen Sie hier besonders viel auf Software und neue Technologien, um da die Effizienz zu steigern? Oder was sind so Stellschrauben, um so Maschinen in die Zukunft zu bringen und vor allem auf das Thema Nachhaltigkeit Wert zu legen?
Ja, also das ist ja, auch da muss man wieder wirklich 360 Grad drangehen. Also da geht es ja erstens um die Materialien, die ich verwende, dann einfach auch um das Thema Langlebigkeit, Energieeffizienz. Klar, wie viel zieht da jeder Motor, dass ich von bei der Konstruktion und Entwicklung schon drauf schaue, mit welchen Modulen arbeite ich, welche Materialien werden auf dieser Linie später wieder verwendet. Das ist ein ganz großes Thema. Also eben immer diese ganze Betrachtung. Und dann haben wir schon vor Jahren eigentlich umgestellt von Pneumatik auf Elektronik.
Okay.
Was haben wir denn noch alles gemacht? Ganz großes Thema war natürlich unser Sonix Ultraschallgenerator.
Die Verschweißung von diesen.
Genau, diese Verschweißung, ja. Das ist eigentlich auch was uns wirklich ausmacht. Da ging es aber auch eben um das Thema Energieeffizienz, aber auch um Dämpfe, die zum Beispiel ja beim Verschweißen entstehen. Auch wenn es minimalst ist beim mit einem Heizkeilverschluss, aber es ist trotzdem auch wieder eine Energie, die ich mehr reinbringen muss. Und da ist eben auch diese ganze Ultraschall-Thematik, diese ganze Entwicklung, ging da vor Jahren schon in diese Richtung, ohne dass wir jetzt überhaupt diese Überschrift Nachhaltigkeit eigentlich drüber gelegt hatten. Ja, da ging es einfach auch um diese Themen Abluft und Energieeffizienz.
Das heißt, Sie würden sagen, das war so ein natürlicher Prozess, das Thema Ultraschall ist aufgekommen. Und weil ich finde es ja schon beachtlich.
Ja, wir haben eigentlich am Anfang gesagt bekommen, ja, das werdet ihr nie schaffen.
Okay.
Also auch da, ich glaube, das ist was Moskau ein bisschen ausmacht. Da sind wir auch ein bisschen stolz draus. Dieser Tüftlergeist, den haben wir uns erhalten. Ja. Und finden auch immer wieder neue, die da mit drauf anspringen und uns da bereichern. Also es war jetzt nicht nur die erste Generation, sondern wir schaffen es jetzt auch weiter, diesen Tüftlergeist einfach und diese Begeisterung für Neues, auch Neues zu wagen, dass wir das im Unternehmen wirklich beibehalten und auch mal Dinge, die im ersten Moment unmöglich erscheinen oder wo noch keiner mitarbeitet, die einfach auszuprobieren. Ja, das war jetzt damals dieser Ultraschall, das war damals die Entwicklung oder Herstellung von PLA-Umreifungsbändern, auch wenn wir heute sagen, es ist vielleicht nicht der richtige Weg, aber wir waren und sind bis heute noch die Einzigen, die es fertiggebracht haben, diese Art von Kunststoff überhaupt zu extrudieren. Und auch da haben wir am Anfang gesagt bekommen, das werdet ihr nie schaffen, das kann man nicht extrudieren. Mhm. Und das ist dann so ein Schlagwort, was bei uns dann, glaube ich, auslöst, so, das, jetzt gucken wir mal, ob das nicht doch geht, ja, ob das nicht doch der richtige Weg ist.
Können Sie hier vielleicht kurz nochmal den Unterschied zu PET und PP aufmachen?
Also ein Polypropylen ist ja erdölbasiert, ein PET im Endeffekt auch, aber eben immer wieder ist es ein Bottle Flake, das ich immer wieder recyceln kann. Und ein PLA ist ein Biokunststoff, also der ist stärkebasiert.
Okay.
Ja? Egal, ob es jetzt eine Maisstärke ist oder später mal aus Algen hergestellt, aber es ist auf jeden Fall stärkebasiert. Unter dem Begriff Biokunststoff ist es wahrscheinlich mehreren bekannt. Genau. Und die haben eben ganz andere Eigenschaften und reagieren auf eine Extrusion sehr, sehr empfindlich und auch ganz anders als ein normaler Kunststoff. Und da war eben auch wieder unsere Challenge, dass wir gesagt haben, wir vermischen den jetzt nicht einfach mit einem erdölbasierten Kunststoff, was ja auch viele machen. Das ist dann für mich immer ein Fake. Da heißt es dann, es ist ein Biokunststoff.
Ja.
Wenn man aber mal genau drauf schaut, dann ist es, keine Ahnung, 30% Biokunststoff und 70% trotzdem erdölbasiert. Mhm. Das heißt, ich habe da hinterher auch große Themen mit Trennen. Genau. Und das ist dann eben nicht unser Fokus und ich glaube, das macht uns auch aus. Das machen wir dann eben nicht. Wir machen diesen Fake eben nicht. Wir probieren, ob es geht und machen es dann. Und wenn es eben nicht geht, dann lassen wir es auch. Und also das ist, wir wollen da keine Augenwischerei vollführen. Und ich glaube, so ehrlich sind wir auch zum Kunden.
Sie haben es aber geschafft, das Ganze so zu etablieren, dass es auch preislich mit den, sage ich mal, erdölbasierten...
Nein,
okay. Weil das ist ja dann auch ein Argument beim Kunde, wo viele dann noch zögern, Nachhaltigkeit zu akzeptieren, weil es einfach noch relativ teuer ist im Vergleich zu herkömmlichen.
Ich glaube auch gar nicht, also wenn Sie jetzt mich ganz persönlich fragen, ist im Moment ein Biokunststoff auch nicht unbedingt der richtige Weg, dieses Produkt zum Beispiel zu ersetzen, weil ich dem Kunden keinen Kreislauf bieten kann. Mhm. Ich kann dem Kunden nicht mit gutem Gewissen sagen, tu es in die Tonne oder in die Tonne, es wird wieder aufbereitet. Im Endeffekt geht es im Moment dann in eine Müllverbrennung.
Ja.
Und dann finde ich eigentlich den Rohstoff zu schade. Mhm. Und es steht im Moment immer noch in Konkurrenz zu der Lebensmittelindustrie. Auch ein großes Thema. Mhm. Deswegen, wir haben es probiert und ich habe auch lange gedacht, das ist der richtige Weg. Wir haben es auch nicht aufgegeben. Ich würde sagen, es ist jetzt einfach mal pausiert, weil da muss man jetzt erstmal schauen, was machen die anderen Player und wo geht denn eigentlich vielleicht der Recycling-Kreislauf hin? Vielleicht gibt es ja in 10 Jahren einen etablierten Kreislauf auch für Biokunststoffe und dann ist es auch okay. Mhm. Dann machen wir das alle wieder mit. Vielleicht können wir es auch aus anderen Produkten wie Algen oder sowas erzeugen, industriell. Mhm. Also es kann ja durchaus sein. Es passiert viel im Moment. Jetzt würde ich sagen, für uns ist der richtige Weg, Kunststoffe zu nehmen, die ich wieder gut in den Kreislauf zurückgeben kann und immer wieder was Neues draus zu machen.
Immer wieder heißt wirklich, das lässt sich unendlich recyceln oder gibt es irgendwann mal einen Punkt, wo auch die Qualität dann von dem Produkt abnimmt?
Also es kann schon sein, dass die Qualität mal abnimmt, aber dann gibt man halt chemisch auch wieder was dazu. Ein Additiv nennt man das dann. Das ist im Endeffekt ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt zu Hause einen Sauerteig mache oder beim Joghurt, das ist eigentlich nichts anderes, ja. Irgendwann ist es dann vielleicht einfach mal verbraucht und ich muss wieder ein bisschen was Neues hinzutun, ja, um diese chemische Reaktion wieder anzuregen.
Wenn ich das alles so höre, ich finde es ja klasse, dass man sich auch in solche Felder begibt und nach Alternativen zu den herkömmlichen Umreifungsbändern schaut. Es klingt für mich so ein bisschen, dass Sie hier irgendwo eine Forschungseinrichtung noch mit angebaut haben. Geht das alles mit in diesen alltäglichen Prozess einher oder haben Sie explizit hier Mitarbeiter abgestellt, die nur an neuen Produkten forschen?
Also wir haben im Maschinenbau hier oben haben wir schon ein Technikum, wo es sich wirklich dann, also eine Entwicklungsabteilung, wirklich dann so ein Brainstorming gemacht wird und auch wirklich nur an neuen Sachen getüftelt. In Muggenthal haben wir das eigentlich nicht. Da ist das wirklich auch im Alltagsgeschäft. Und da muss man auch sagen, ich glaube, der Wunsch des Betriebsleiters dort wäre schon so einen kleinen Versuchsextruder. Haben wir bis jetzt noch nicht. Wir machen das wirklich gleich auf den großen Anlagen oder arbeiten dann eventuell halt mal mit Instituten zusammen, ja.
Okay.
Also um jetzt Grundlagenforschung zu machen, ist eine Arbeit mit Instituten nicht so falsch, weil da eben auch nochmal andere Messmethoden zur Verfügung stehen und andere Gerätschaften, ja. Weil bei uns geht man ja wirklich dann gleich auf die große Anlage.
Zum Schluss würde ich gerne noch jeweils von Ihnen beiden ein Beispiel für die Zukunft bekommen. Worauf freuen Sie sich? Was ist ein Entwicklungsschritt? Auch vielleicht, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, wo Sie sagen, hey, wenn das passiert, wäre das super oder damit können wir rechnen und es wird unser Leben hier in der Firma deutlich verbessern, wenn Sie da vielleicht mal so einen 10 bis 20 Jahre Horizont anlegen und anhand eines praktischen Beispiels uns hier noch dienen, genau.
Naja, also ein großer Wunsch wäre natürlich jetzt auch mal, wenn man von Carbon-Einträgen spricht, dass man da mal gleiche Nennwerte festlegt, ja, europaweit zum Beispiel. Schöner wäre es natürlich noch weltweit.
Ja.
Dass wir auch mal sagen, wir ermitteln unsere Kennzahlen wirklich gleich, weil nur dann könnten wir zum Beispiel sagen, so jetzt ermitteln wir mal den Carbon Footprint einer Umreifungsanlage für den Kunden, ja. Für die eine Schicht zum Beispiel im Vergleich zu einer anderen Art der Ladungssicherung, ja. Das ist ja immer das große Thema auch für den Kunden. Wie soll er es denn vergleichen?
Ja.
Erzählen können wir viel, ja. Ich würde es ihm aber auch gern vorrechnen. Wir werden es ihm demnächst vorrechnen können, aber dann kann er es ja vielleicht trotzdem wieder nicht vergleichen, weil die andere Technik zum Beispiel das noch gar nicht anbietet, oder wieder ganz andere Kennwerte verwendet. Das ist so ein bisschen Problem. Also ich glaube, da müssen wir uns alle mal noch irgendwo einigen, ja, abstimmen. Genauso ist dieses Thema Recycling ein ganz großes. Also es werden eben Quoten festgelegt von der Politik, wie viel wir bösen Kunststoffproduzenten denn jetzt an Recyclingquoten einhalten müssen oder einsetzen sollen. Es wird aber nicht mal mit allen am Tisch gesprochen, eben auch mit Recyclern zum Beispiel, wie wir denn dieses Recycling überhaupt angehen, vom Sammeln übers Verarbeiten. Ja, es aufarbeiten, es aufbereiten wieder. Also auch da sind wir noch weit davon weg, richtig gut zu sein, würde ich jetzt mal sagen. Oh, ich weiß nicht, ob es da Anreizsysteme geben muss oder wie auch immer. Ich weiß nur, dass wir uns alle und schwer tun, die richtigen Mengen am Markt auch zu bekommen. Der eine oder andere kümmert sich noch nicht so drum, aber es sind wirklich viele. Und jetzt greifen immer eben mehr auf die gleichen Rohstoffe zurück. Und es macht es nicht unbedingt einfacher, für uns alle besser zu werden. Ja?
Ja.
Es war auf der einen Seite schön, wenn jetzt überall auf einmal propagiert wird, ich arbeite mit PET-Flakes, PET-Bottle-Flakes. Also egal, welche Zeitschrift man im Moment aufschlägt, alle arbeiten mit PET-Bottle-Flakes. Textilindustrie, überall, ja. Kosmetikbranche, ist auch schön, finde ich super. Ein ganz tolles Produkt. Wir machen es ja auch. Aber diese PET-Bottle-Flakes sind halt irgendwo auch endlich.
Ja.
Und da muss man dann halt auch schauen, wie gehen wir damit um. Ja? Und ich glaube, das wäre so mein ganz großer Wunsch, dass das nicht versandet, sondern dass man sowas wie einen runden Tisch zusammenbringt aus der Industrie, aus der Politik, die Recycler dazu und einfach auch mal überlegt, wie kann es denn laufen? Gibt es Anreizsysteme? Mhm. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir brauchen alle Regelungen, damit wir alle unsere Hausaufgaben machen können. Weil wie gesagt, im Moment, also wir werden einfach vom Markt reglementiert. Wir könnten noch viel mehr und werden aber einfach durch den Zukauf reglementiert. Und so geht es ja vielen. Mhm. Und dann bringt es auch nicht, eine europaweite Quote oder sowas einzuführen, wenn wir gar nicht befähigt sind, diese Materialien zuzukaufen auf dem Markt.
Ja.
Also man hätte, wie so oft, bevor ich jetzt eine Steuer oder sowas einführe, hätte man vielleicht mal vorher schauen müssen, ja, wie kommen denn die Unternehmen eigentlich dazu? Mhm. Oder jetzt kommt das große Thema Kunststoffsteuer. Ich würde mal eigentlich gern wissen, für was denn diese Steuer dann verwendet wird. Wird die denn dann verwendet, um diese Recycling, ja, um dieses Thema voranzutreiben? Mhm. Oder geht es in einen ganz anderen Topf? Also ja. Das sind schon Themen, die mich mal brennend interessieren würden, die mir aber eigentlich auch keiner so richtig beantworten kann.
Vielen Dank, Frau Moskau, an der Stelle. Jetzt würde mich noch interessieren, was die Frau Apple für ein praktisches Beispiel hat, wo sie sich in Zukunft drauf freut.
Gut, die Frau Moskau hat schon zwei Beispiele vorweggenommen. Ich denke, da brennen wir wirklich drauf. Aber es steht ja auch ganz groß im Raum, dass Unternehmen zukünftig auch für den CO2-Ausstoß, den sie haben, pro Tonne mit irgendeinem Betrag zahlen müssen. Mhm. Einfach um auch gezwungen zu sein, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Da gibt es auch ganz, ganz wenig Regularien oder Informationen, was kommt, in welcher Höhe kommt es.
Ja.
Das wäre so eine für uns auch im Verkauf, dem Kunden gegenüber als Argumentation und Erklärung auch eine ganz gute Hilfe. Wie wir schon gehört haben, so Biokunststoffe oder alternative Wege sind im Moment wirklich noch teurer, können nicht in Konkurrenz zum regulären Kunststoff wie PP oder PET tatsächlich verkauft werden. Und die Kunden sind auch nicht bereit, einen Mehrwert dafür zu bezahlen. Wir haben auch schon den O-Ton gehört vom Kunden, Nachhaltigkeit darf nichts kosten. Mhm. Aber es ist einfach so, dass die Rohstoffe einfach teurer sind. Forschung und Entwicklung ist teurer. Wir stecken da wirklich viel Geld und Kapazität rein in das ganze Thema Nachhaltigkeit. Heißt, es kostet natürlich uns auch etwas. Ich denke, die Kunden wären auch bereit, mehr für ein Produkt zu bezahlen, wenn sie am Ende wüssten, okay, sie müssten weniger Abgaben bezahlen, weil sie dann schlussendlich in ihrem Prozess weniger CO2 ausstoßen würden. Mhm. Und ich denke, das fällt wieder so in die Thematik Transparenz mit rein, einfach einheitlich für alle Unternehmen zu sagen, okay, das sind die Richtlinien, so müsst ihr eure Daten präsentieren, aufarbeiten, weil auch im Thema CO2-Ausstoß, es gibt so viele Varianten, wo grenze ich ab, wo fange ich an, ist es jetzt wirklich schon die Produktion vom Rohstoff, den ich einsetze, wo ich dann wirklich mit betrachten muss, oder ist es wirklich erst Abproduktion meines Produktes, wie weit geht's bis zum Verkauf, also sobald es zum Kunden geht, interessiert es mich nicht mehr, oder wirklich welchen CO2-Ausstoß generieren meine Produkte beim Kunden oder schlussendlich dann später in der Entsorgung. Und da gibt es einfach noch so wenig Richtlinien und Informationen für die Unternehmen, dass, wenn wir hier ein Stück mehr Transparenz schaffen könnten, wirklich für alle sehr hilfreich wäre.
Jeder hat seine unterschiedlichen Regularien. Also wir bringen es ja auch nicht mal fertig, das europaweit zu regulieren. Ja. Und das macht es uns ja allen nicht einfacher, weil wir sind ja alle global auf dem Markt unterwegs. Und
eine CO2-Bepreisung bräuchte man eigentlich weltweit. Wenn Deutschland alleine das macht, bringt es relativ wenig.
Ja.
Und es ist ein spannendes Thema. Wir könnten, glaube ich, noch länger drüber sprechen. Ja. Und uns auch politisch sicher über die ein oder andere Entscheidung aufregen. Aber ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Apple und Frau Moskau, für den Einblick in Ihre Arbeitsweise und wie Sie Nachhaltigkeit bei sich im Unternehmen umsetzen. Und wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast, lassen Sie uns eine positive Bewertung da und erzählen Sie Ihren Kollegen davon. Bis zum nächsten Mal.